Von dem amerikanischen Komiker Woody Allen stammen die Worte: Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ich glaube, das ist etwas, was für ihn nicht in Erfüllung gehen wird. Dennoch weist er uns auf die nächste Emotion hin, die wir uns miteinander ansehen werden. Bisher haben wir uns mit Liebe und mit Hass beschäftigt. Ganz kurz zusammengefasst: Lieben sollen wir, hassen sollen wir nicht. Was ja alles nicht so schlimm und nicht so schwer wäre, wenn es uns nicht so schwer fallen würde, unsere Emotionen zu kontrollieren. Aber als erneuerte Menschen dürfen wir davon ausgehen, dass auch unsere Emotionen erneuert wurden. Das bedeutet, wir müssen nicht so bleiben, wie wir bei unserer Geburt waren oder wie wir erzogen wurden. Wir sollen schließlich nicht nur unser Leben, sondern auch unser ganzes Verhalten und damit auch unsere Emotionen unserem Herrn ausliefern und uns von ihm verändern lassen. Liebe und Hass haben wir uns bereits angesehen. Auch wenn es schwer fällt, sollen wir sogar unsere Feinde lieben. Wir sollen sie nicht hassen und sie sollen uns auf gar keinen Fall gleichgültig sein. Wo Liebe ist, findet man Gründe, sich zu sehen. Wer hasst, findet Wege, sich aus dem Weg zu gehen. Wir sollen uns gegenseitig lieben, denn an unserer Liebe lässt sich erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Die Frage ist nur, sieht man bei euch Liebe? Aber darum geht es heute nicht. Liebe und Hass hatten wir in den letzten Wochen. Aber worum geht es heute? Heute beschäftigen wir uns wieder mit einer Emotion, bei der es uns wirklich schwer fällt, sie unter Kontrolle zu halten, nämlich mit der Angst. Wovor hast du Angst? Was ist es, das dir eine Gänsehaut bereitet? Was lässt dir das Herz in die Hose rutschen? Vielleicht Schlangen oder Prüfungen, Spinnen, geschlossene Räume, im Aufzug stecken bleiben? Wovor hast du Angst? Und jetzt sag bitte nicht nichts. In einem Artikel eines medizinischen Journals heißt es: Der Mann, der keine Angst kennt, ist nicht nur eine grobe Übertreibung, er ist eine biologische Unmöglichkeit. Und ich denke, das könnte stimmen, ohne jetzt Ahnung von Biologie zu haben. Ich bin mir zumindest si ziemlich sicher, dass sich jeder Mensch vor irgendetwas fürchtet. Und so geht es in vielen Fällen gar nicht darum, keine Angst zu haben, sondern vielmehr darum, die Angst zu besiegen. Jemand hat mal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst. Das bedeutet, jeder Mensch hat Angst vor irgendetwas. Aber wer mutig ist, lässt sich nicht von der Angst paralysieren, sondern überwindet seine Angst und handelt trotzdem so, wie es richtig ist. Angst wird uns immer begleiten. Sie ist eine der Grundemotionen und sie beschränkt sich nicht nur auf den Menschen, sondern ist instinktiv und zieht sich durch das gesamte Tierreich hindurch. Man könnte sogar sagen, dass die Angst ein Geschenk Gottes ist. Sie hält uns am Leben. Leonardo da Vinci sagte dazu: So wie der Mut das Leben bedroht, so schützt die Angst es. Es ist die Angst, also das hat jetzt nicht mehr da Vinci gesagt, es ist die Angst, die uns davon abhält, mit 200 km/h über eine Nebenstraße zu rasen oder von einem 12-stöckigen Gebäude zu springen. Sowas ist keine unnatürliche oder ungesunde Angst. Solche Angst ist gut und wir sollten sie zu unserem Vorteil nutzen. Bei anderen Ängsten dagegen kann es wichtig sein, sie zu überwinden, weil sie uns blockieren und ausbremsen. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann erinnere ich mich daran, wie ich Probleme damit hatte, vor einer größeren Menschenmenge zu reden. Es war für mich ein Horror, in der Schule einen Vortrag zu halten oder auch schon bei einer Frage vom Lehrer drangenommen zu werden. Im Hauskreis fiel es mir schwer, mal etwas zu sagen, obwohl ich hin und wieder mal sinnvolle Antworten gewusst hätte. Und im Gottesdienst zu beten kam für mich gar nicht in Frage. Sobald ich mich in einer etwas größeren Gruppe befand, war meine Kehle wie zugeschnürt. Und eine etwas größere Gruppe begann bei mir spätestens bei 5 Leuten. Es gibt Ängste, die sollten wir überwinden. Und Ängste können überwunden werden. Aus einem Flugzeug zu springen, während dich nichts vor dem Tod bewahrt als ein Quadrat aus Stoff und ein Bündel Schnüre, sollte Angst auslösen. Aber Fallschirmspringer überwinden diese Angst. Rennfahrer haben gelernt, ihre Angst vor der Geschwindigkeit zu überwinden. Und auch wir können es lernen, unangebrachte Ängste zu überwinden. Natürlich spricht auch die Bibel über Angst. Denn Angst prägt zu weiten Teilen unser Leben. Das erste Mal erwähnt wird Angst schon in 1. Mose 3, Vers 10. Das letzte Mal in Offenbarung 19, Vers 5. Angst zieht sich damit durch die gesamte Bibel hindurch. Aber in 2. Timotheus 1, Vers 7 hat der Apostel Paulus geschrieben: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Das ist doch eine schöne Ermutigung. Wir sollen keine Angst haben, schreibt Paulus. Aber in meiner Predigtreihe zum Thema, was Jesus über unsere Emotionen sagt, da geht es natürlich nicht darum, was Paulus über unsere Emotionen sagt. Und stattdessen geht es darum, was Jesus über unsere Emotionen sagt. Und so werden wir uns heute ansehen, was Jesus zum Thema Angst gesagt hat. Was lernen wir von Jesus zum Thema Angst? Nun, wenn wir die Evangelien durchlesen, dann entdecken wir, dass Jesus den Menschen immer wieder sagt, dass sie keine Angst haben sollen. Er sagt damit nicht, dass sie total naiv sein und deshalb keine Angst haben sollen. Aber er sagt ihnen, dass sie vor bestimmten Dingen keine Angst haben müssen. Und welche Dinge das sind, das werden wir uns heute miteinander ansehen. Und beginnen wir mit Lukas 5, Verse 10 und 11. Dort lesen wir: Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich denke, ihr könnt euch die Situation vorstellen. Es war zu der Zeit, als Petrus noch als einfacher Fischer arbeitete. Während er am Ufer war und seine Netze flickte, war Jesus vorbeigekommen und hatte gepredigt. Anschließend hatte er Petrus und seine Kollegen mit ihren Booten auf den See geschickt, um Fische zu fangen. Es folgte der sogenannte Fischzug des Petrus, bei dem die Fischer auf wundersame Art und Weise große Beute machten. Als die Fischer schließlich wieder an Land kamen, fiel Petrus vor Jesus nieder. Und in Lukas 5, Vers 9 lesen wir: Ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Anders ausgedrückt, Petrus hatte Angst. Petrus hatte Angst. Und das war der Moment, in dem Jesus zu ihm sagte: Hab keine Angst, sondern folge mir nach. Und so ist das Erste, was wir heute lernen: Hab keine Angst, Jesus zu folgen. Ich vermute, dass es heute auch hier vielleicht den ein oder anderen gibt, den Jesus zur Nachfolge berufen hat. Aber es gibt etwas, das ihn zurückhält. Wir haben gerade gelesen, wie Petrus und seine Kollegen auf Jesu Aufforderung reagiert haben. Sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Hab keine Angst, Jesus nachzufolgen. Ein Pastor berichtet aus seiner Jugend. Er erzählt: Im Frühjahr 1979 beschloss mein bester Freund, dass ich Christ werden sollte. Er selbst hatte diesen Schritt 9 Monate zuvor gemacht und jetzt beschloss er, dass ich ihn auch gehen sollte. Er legte alles, was er bereits gelernt hatte, in die Waagschale, berichtete mir von der Veränderung, die Jesus in seinem Leben bewirkt hatte, führte mich durch den kompletten Heilsplan, fragte mich, ob ich bereit sei, Christus als Retter und Herrn meines Lebens anzunehmen. Und ich sagte: Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Antwort war, die er erwartet hat. Er hatte mir all die Bibelstellen gezeigt, die er seinem Handbuch zufolge zeigen sollte. Er hatte all die Fragen gestellt, die empfohlen wurden. Und das einzig Verbleibende war, mich durch das Gebet zu führen, das in seinem Kurs aufgeschrieben war. Aber ich hatte Nein gesagt. In seiner Frustration wich mein Freund von seinem Skript ab und platzte heraus: Wovor hast du solche Angst? Und ich sagte: Nichts, es ist nur so, dass... Und dann zählte ich ihm eine ganze Liste von Gründen auf, warum ich kein Christ werden konnte oder wollte. Im Lauf der nächsten Monate kamen wir immer wieder auf dieses Gespräch zurück. Immer wieder sagte ich Nein. Und immer wieder fragte er: Wovor hast du solche Angst? Ich beharrte darauf, dass ich vor nichts Angst hätte, aber viele Gründe hätte, warum es nicht dran war. Eines Tages überredete er mich, mit ihm zum Gottesdienst zu gehen. Ich ging mit. Was konnte es schaden? Dort angekommen, griff ich nach der Bibel, die auf der Kirchenbank lag, und schlug sie wahllos auf. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Arten von Bibeln gibt. Und ich wusste auch nicht, dass in manchen Bibeln die Worte Jesu in roter Schrift geschrieben sind. Aber als ich an diesem Abend die Bibel aufschlug, stand in roten Buchstaben in der Mitte der Seite: Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Den Rest des Gottesdienstes kämpfte ich mit dieser Frage. Warum bist du so furchtsam? Wovor hast du Angst? Ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Ich hatte Angst, die Anforderungen nicht erfüllen zu können, bei denen ich dachte, dass ein Christ sie erfüllen müsste. Ich hatte Angst, die Kontrolle über mein Leben aufzugeben. Ich hatte Angst, dass ich keinen Spaß mehr haben würde. Und an diesem Tag wurde mir klar, dass ein Teil der Nachfolge darin bestand, zu vertrauen. Und so tat ich es. Ich entschied mich, Jesus zu folgen und habe es nie bereut. Er hat mich an Orte gebracht, an die ich nie gegangen wäre. Er hat mir erlaubt, Menschen zu treffen, die ich nie getroffen hätte. Er hat mir erlaubt, Dinge zu tun, die ich nie getan hätte. Und am Ende hat er mir eine Ewigkeit bei ihm versprochen. Soweit der Bericht dieses Pastors. Es lohnt sich. Und deshalb, hab keine Angst, Jesus zu folgen. Und hab keine Angst zu vertrauen. Wir haben schon gesehen, wie Jesus seine Jünger in Matthäus 8, Vers 26 tadelte. Dort heißt es: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Hab keine Angst zu vertrauen. Es war ein anstrengender Tag, der hinter ihnen lag. Jesus hatte die Bergpredigt gehalten, die Schwiegermutter des Petrus und den Knecht eines Hauptmanns geheilt. Als der Tag langsam zur Neige ging, versammelten sich die Menschen immer noch, um etwas von dem zu hören, der als Messias angepriesen wurde. Und schließlich forderte Jesus seine Jünger auf, das Boot bereit zu machen, um über den See Genezareth zu schippern. Und kurz nachdem sie aufgebrochen waren, schlief Jesus ein. Aber auf halbem Weg zog plötzlich ein Sturm auf. Jetzt müssen wir bedenken, dass diese Jungs nicht in einem großen Schiff unterwegs waren. Es war wahrscheinlich ein kleines, offenes Bötchen, das mit den 13 Personen an Bord gut gefüllt war und das nun langsam voll lief. Eine Beschreibung dessen, was passierte, finden wir dann in Matthäus 8, Vers 24 und 25. Dort steht: Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Und an dieser Stelle antwortet Jesus mit den Worten: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und dann stand er auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Die Jünger waren zuversichtlich, dass Jesus tun konnte, was getan werden musste. Deshalb weckten sie ihn auf, damit er sie retten konnte. Aber sie waren trotzdem schrecklich verängstigt. Sie sagten nicht einfach: Es regnet, wir könnten Hilfe gebrauchen. Nein, sie begannen mit den Worten: Herr, hilf! Sie hatten Panik, Todesangst. Aber Jesus war bei ihnen. Jesus war bei ihnen, als sie aufbrachen und der See noch ruhig war. Jesus war bei ihnen, als der Wind aufkam. Und Jesus war bei ihnen, als der Sturm tobte. An dieser Stelle gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge unterschiedlicher Lektionen, die wir lernen können. Aber heute ist mir einfach nur wichtig, dass wir Jesus inmitten unserer Lebensstürme vertrauen können. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir ihm folgen. Denn wenn wir ihm folgen, dann können wir ihm auch vertrauen. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sein. Es gibt in der Bibel nirgendwo das Versprechen, dass das Leben eines Christen ohne Stürme ablaufen würde. Es wird uns nicht versprochen, dass das Leben als Christ einfach und unkompliziert ist. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt eine ganze Menge Stellen, an denen uns versprochen wird, dass Gott auch und gerade in den schweren Zeiten an unserer Seite ist. Nicht umsonst schreibt König David in Psalm 23, Vers 4 ja: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Er schreibt nicht: Du bewahrst mich vor dem finsteren Tal. Er schreibt: Wenn ich im finsteren Tal bin, dann bist du bei mir. Manchmal befinden wir uns in einem finsteren Tal. Manchmal geraten wir in Lebensstürme. Aber auch in diesen schweren Situationen müssen wir keine Angst haben. Und stattdessen dürfen wir vertrauen. Denn er ist bei uns. Er beschützt uns. Und er tröstet uns. Eins der schönsten Versprechen in der Bibel steht in Jesaja 43, Vers 1 und 2. Und dort heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Es ist leicht, auf Gott zu vertrauen, wenn die Sonne scheint und alles bestens ist. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn der Sturm tobt? Was ist, wenn die Probleme auf uns zukommen? Was ist, wenn wir mitten im finsteren Tal stehen? Auch und gerade dann dürfen wir vertrauen, weil Gott bei uns ist. So schwer es uns auch fallen mag, wir brauchen diese Situationen. Es gefällt uns nicht, in Stürme zu geraten. Wir sind nicht gerne im finsteren Tal. Aber gerade in diesen Situationen können wir lernen, dass es sich lohnt, zu vertrauen. Nachdem Jesus den See beruhigt hatte, wird uns erzählt, dass die Jünger erstaunt waren, weil ihm sogar Wind und Wellen gehorchten. Und so konnten die Jünger auf diese Art eine Lektion lernen, die sie an einem schönen, heiteren Tag wohl niemals hätten lernen können. Und sie lernten: Hab keine Angst zu vertrauen. Aber Jesus hatte natürlich noch mehr zum Thema Angst zu sagen. In Markus 5, Vers 36 lesen wir: Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir sollen nicht nur keine Angst haben zu vertrauen, wir müssen auch keine Angst haben zu glauben. Natürlich überschneidet sich das etwas, aber ich denke, Glauben ist nochmal ein ganzes Stück größer. Aber in welchem Zusammenhang hat Jesus diese Worte gesagt? Nun, wenn wir uns Markus 5 ansehen, dann wird uns dort ein Leiter einer örtlichen Synagoge vorgestellt. Sein Name war Jairus. Als dieser Jairus hörte, dass Jesus in seine Gegend gekommen war, spürte er ihn auf und fiel ihm zu Füßen. Und wir können die Geschichte in Markus 5, Vers 22 und 23 aufgreifen. Und dort berichtet uns Markus: Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Soweit, so gut. So etwas in der Art kennen wir ja. Kommt in der Bibel häufiger vor. Jemand kommt zu Jesus und möchte, dass ein Kranker geheilt wird. Jesus geht mit, der Kranke wird geheilt und alles ist gut. Das kennen wir. Ein bisschen Vertrauen und alles wird gut. Aber in diesem Fall war es etwas anders. Denn als Jesus sich auf den Weg zum Haus des Jairus machte, begegnete ihm eine Frau. Und Jesus ließ sich aufhalten. Ganze 10 Verse verwendet Markus in seinem Bericht für das, was jetzt geschah. Jesus ließ sich aufhalten und kümmerte sich um diese Frau. Seit 12 Jahren war sie jetzt schon krank. Und Jesus nahm sich die Zeit, um sie zu heilen. Und jetzt überlegt mal, wie sich Jairus dabei gefühlt haben muss. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass er nervös von einem auf den anderen Fuß trat, während sich Jesus um diese kranke Frau kümmerte. Sicherlich hüpfte er auf und ab und murmelte leise vor sich hin: Komm schon, Jesus, komm schon. Sie ist schon seit 12 Jahren krank. Ein paar Stunden machen da keinen Unterschied mehr. Du kannst doch später wiederkommen. Mein kleines Mädchen ist wirklich krank. Na los, jetzt komm. Und noch während Jesus so vor sich hin trödelte, erreichte Jairus in Markus 5, Vers 35 die schreckliche Nachricht. Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Es war zu spät. Sein kleines Mädchen war tot. Aber wie konnte das sein? Sie war doch nur krank gewesen. Und er hatte Jesus vertraut. Er war zu ihm gegangen, damit er sie heilen würde. Wie könnte sie jetzt tot sein? Er hatte doch alles richtig gemacht. Jairus muss absolut am Boden zerstört gewesen sein. Und dann kam Jesus und sagte diese unglaublichen Worte. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt stellt euch vor, ihr steht da, euer Kind ist gerade gestorben. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Dieser Mann hatte Vertrauen. Dieser Mann hatte genug Vertrauen, um Jesus ausfindig zu machen. Dieser Mann hatte genug Vertrauen, um Jesus zu bitten, seine Tochter zu heilen. Aber jetzt bat Jesus ihn darum, noch mehr Glauben zu haben. Ihr wisst wahrscheinlich, wie die Geschichte weiterging. Jesus ging schließlich doch noch mit Jairus mit. Als sie endlich bei ihm zu Hause ankamen, stellten sie fest, dass das kleine Mädchen wirklich gestorben war. Jesus schickte alle aus dem Haus raus, nur die Eltern des Kindes und seine Jünger durften da bleiben. Er stellte sich an den Rand des Bettes und befahl dem Mädchen aufzustehen. Und das Mädchen stand auf. Wir sollen Jesus nicht nur vertrauen, wir sollen ihm auch glauben. Was er uns verspricht, dürfen wir glauben. Was er uns zusagt, dürfen wir glauben. Wenn er uns sagt, hab keine Angst, dürfen wir ihm das glauben. Aber wie oft beten wir, ohne zu glauben? Wie oft rechnen wir nicht damit, dass etwas geschieht, wenn wir Jesus darum bitten? Wie oft lassen wir uns durch Verzögerungen von unserem Glauben abbringen? Zu oft sind wir wie dieser kleine Junge, der in der Bibel gelesen hat, dass man mit genügend Glauben Berge versetzen kann. Er erinnerte sich an den Haufen Dreck im Hinterhof, den er für seine Eltern wegschaffen sollte, schloss seine Augen und betete. Dreckhaufen, beweg dich. Dann wartete er einen Moment, öffnete seine Augen wieder und sah, der Haufen war immer noch da. Und so sagte der kleine Junge, genau wie ich gedacht habe, er ist immer noch da. Sieht unser Glaube nicht manchmal genauso aus? Hast du Angst davor, Jesus wirklich zu glauben? Denk an die Worte, die wir in Jakobus 5, Vers 16 bis 18 lesen können. Dort steht, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Nochmal, Elia betete dieses Gebet. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete dieses Gebet. Und wir lesen, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hab keine Angst zu glauben. Was gibt's in deinem Leben, bei dem Gott dich aufruft, ihm zu glauben? Welches Wunder brauchst du? Hab keine Angst. sondern Glaube. Wir müssen keine Angst haben. Weder wenn es darum geht, Jesus zu folgen, noch wenn es darum geht, ihm zu vertrauen, zu glauben. Und weil das so ist, müssen wir auch keine Angst haben, zu leben. Achtet mal auf Lukas 12, Vers 7. Dort lesen wir: Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Eure Haare sind gezählt. Klar, bei manchen ist das ein bisschen mehr, bei manchen ist das ein bisschen weniger. Aber eure Haare sind gezählt und wir sind besser als Sperlinge. Das ist doch mal was, oder? Besser als Sperlinge. Und weil das so ist, müssen wir keine Angst haben zu leben. Das können wir in Lukas 12, Vers 6 erkennen. Dort heißt es nämlich unmittelbar vor diesem Vers: Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Und dann kommt: Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid wichtiger als viele Sperlinge. Wir sind Gott wichtig. Wichtiger als Sperlinge. Und er will, dass es uns gut geht. Ich denke, ihr kennt das Problem, dass man schnell mal zu beschäftigt sein kann, um überhaupt wirklich zu leben. Wir können so beschäftigt damit sein, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, dass wir uns gar nicht die Zeit nehmen, unser Leben zu gestalten. Wir können so niedergeschmettert von unseren alltäglichen Sorgen sein, dass wir das Leben gar nicht genießen können. Wir können so viel Angst vor Krankheiten haben, dass wir unser Leben gar nicht mehr auskosten. Wir können so sehr in den Kleinigkeiten gefangen sein, dass wir den Blick für das große Ganze verpassen. Aber wir müssen keine Angst haben zu leben. Klar, es gibt gesunde Angst, die uns vor Leichtsinnigkeit zurückhält und die uns zur Vorsicht treibt. Diese Angst, oder vielleicht sollte ich besser sagen, diesen gesunden Menschenverstand, den brauchen wir. Aber es gibt auch Angst, die unser Leben hemmt. Und irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, an dem wir erkennen, dass wir für Gott wichtig sind, dass Gott uns liebt und dass er das Allerbeste für uns will. Wir können uns entscheiden, Gott unser Leben anzuvertrauen, oder wir können uns entscheiden, uns um alles in unserem Leben zu sorgen und zu zersorgen. Aber wir können nicht beides tun. Entweder wir vertrauen Jesus oder wir sorgen uns. Übrigens ist es oft so, nicht immer, aber oft ist es so, dass Dinge, über die wir uns Sorgen machen, nur in unseren Köpfen existieren und schließlich ein Eigenleben annehmen. Das endet damit, dass wir nicht die Dinge tun, die wir gerne tun würden, weil wir ständig darüber nachdenken, was alles schiefgehen könnte. Wir reisen nicht an besondere Orte, weil unser Flugzeug möglicherweise abstürzen könnte. Wir tun nichts, weil es Konsequenzen haben könnte. Wir gehen nicht aus dem Haus, weil wir krank werden können. Wir genießen das heute nicht, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, was morgen passieren könnte. Und so bestimmen die Angst und die Sorgen unser Leben und unser Denken. Ich mag die Geschichte über einen Bischof, der diese irrationale Angst hatte, dass seine Beine gelähmt werden würden. Eines Abends, als er bei einer Dinnerparty war, griff er nach unten und kniff in sein Bein. Als er nichts mehr spürte, rief er laut aus: Genau wie ich befürchtet habe, totale Gefühllosigkeit unterhalb der Taille. Die Dame, die neben ihm saß, antwortete: Wenn es ein Trost ist, euer Gnaden, das Bein, das Sie gekniffen haben, war meines. Ich meine, seien wir ehrlich, Leute. Das Mindeste, was wir tun können, ist sicherzustellen, dass wir in unser eigenes Bein kneifen. Wir müssen uns nicht vor allem Sorgen machen. Wir müssen nicht vor allem Angst haben. Wir können auch leben. Nochmal, wir genießen das heute nicht, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, was morgen passieren könnte. Dabei sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 34: Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Lasst euer Leben nicht von Angst bestimmen. Habt keine Angst. Wenn wir Jesus nachfolgen, ihm vertrauen und glauben, dann dürfen wir doch wissen, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Und nicht umsonst sagt er in Matthäus 6, Vers 33, als er über die alltägliche Versorgung redet: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir müssen keine Angst haben zu leben, wenn wir unser Leben mit ihm leben. Hab keine Angst zu leben. Also wir brauchen keine Angst zu haben und wir sollen keine Angst haben. Aber warum müssen wir keine Angst haben? Warum müssen wir keine Angst haben, zu folgen, zu vertrauen, zu glauben oder zu leben? Die Antwort finden wir in Jesu Worten aus Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Und dort schreibt Johannes nämlich: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist es, was uns Hoffnung und Mut macht. Jesus ist der Lebendige. Heute feiern wir gleich zusammen das Abendmahl. Und dabei denken wir daran, dass Jesus gestorben ist für uns. Aber wir gehen auch auf Ostern zu. Das ist das Fest, bei dem wir uns daran erinnern, dass Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Er ist der Lebendige. Er war tot und lebt dennoch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat den Tod besiegt. Und weil er das getan hat, können wir uns wirklich in unserem ganzen Leben auf ihn verlassen, wenn wir ihm folgen. Jesus ist der Erste und der Letzte. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber das ist nicht alles. Denn in dem Zusammenhang müssen wir uns an das erinnern, was er den Jüngern in Matthäus 18, Vers 20 gesagt hat, nämlich: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir müssen keine Angst haben, zu folgen, zu vertrauen, zu glauben und zu leben, weil Jesus lebt, weil er bei uns ist und weil er uns seinen Geist in unsere Herzen gegeben hat. Deshalb habt keine Angst, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder wie Jesus es in Johannes 16, Vers 33 gesagt hat: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Darum, hab keine Angst. Amen.